Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 17. April 2024. Es gibt keine Musik, denn der Andreas und ich sitzen nicht gemeinsam mit dem Orchester zusammen, sondern Andreas sitzt allein und ich auch. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ich freue mich, dich zu hören, wobei wir uns ja im Vorfeld schon gehört haben, ganz kurz in der Vorbesprechung. Aber ich freue mich jetzt nochmal hier offiziell. Ja, vielleicht mal zum Wetter hier. Du kannst es ja nicht beurteilen. Sehr interessantes Phänomen. Heute Morgen, wir liegen ja auf einem Berg und über dem See war quasi eine große Wolkendecke und wir sahen über den Wolken, darunter war es also grau und nebelig und wir waren dann oben in der Sonne über den Wolken. Wunderschöner Anblick heute Morgen.
Das ist schön. Ich bin auch in sonnigen Gefilden und schicke euch allen viele Grüße und habe auch ein bisschen was um die Ohren, Andreas. Und deswegen fangen wir jetzt auch gleich an. Und zwar mit einer guten Nachricht, denn Julian Reichelt, der ehemalige Bildchef, der von Bild lange schon getrennt ist und unter anderem den Nachrichtenkanal News betreibt, das sind viele Kollegen, die ja, frei sind, frei arbeiten und eben auch Meldungen abbilden, die wir in den Mainstream-Medien nicht finden. Und Julian Reichelt, einer der unbequemsten Journalisten, jedenfalls was Regierung Berlin und so weiter angeht, der immer kritisiert, der hat vor dem Bundesverfassungsgericht einen Riesenerfolg eingefahren für die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Richter gaben seiner Beschwerde gegen eine Entscheidung des Berliner Kammergerichts statt, dass Reichelt untersagt hatte, zu behaupten, die Bundesregierung überweise 370 Millionen Euro an Entwicklungshilfe an die Taliban. Konkret hatte er auf X geschrieben, wörtlich, Deutschland zahlte in den letzten 2 Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban. Wir leben im Irrenhaus, in einem absoluten, kompletten, totalen, historisch einzigartigen Irrenhaus. Was ist das nur für eine Regierung? Andreas, und die Regierung hat sich das natürlich nicht gefallen lassen.
Also, ich muss ehrlich sagen, dieser ganze Vorgang ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich bin jetzt gerade überrascht darüber auch, wie schön er das formuliert hat. Ja, ich finde das super formuliert. Und das gehört eben halt auch dazu, dass man, ich sage mal, frei interpretieren darf, auch als Journalist, wie man eine Situation einschätzt. Sowas wird ja immer wieder gemacht. Und dadurch, dass er ja quasi eine Mischung macht aus Nachrichten und Kommentar und Meinung, und das wird ja auch ganz deutlich so dargestellt nach außen, finde ich das völlig legitim. Aber es ist ein toller Erfolg, dass er das jetzt so bestätigt bekommen hat.
Also auf jeden Fall war die Bundesregierung gar nicht amüsiert. Die sind juristisch gegen Reichelt vorgegangen und haben argumentiert, die Regierung zahle das Geld nicht an die Taliban-Regierung, sondern an Hilfsorganisationen vor Ort. Das Berliner Kammergericht hatte vorher geurteilt, durch die Äußerungen Reichelts bestehe die Gefahr, dass bei der Bevölkerung der Eindruck entstehe, die Bundesregierung zahle Entwicklungshilfe an ein Terrorregime, das die Rechte der Bevölkerung mit Füßen trete. Das könne Zweifel in das Vertrauen der Arbeit der Regierung und ihre Funktionsfähigkeit wecken. Andreas, ist schon fast klar, dass das Berliner Kammergericht, also in der Vorinstanz, sich da doch noch näher der Regierung fühlte? Oder glaubst du, dass es eine unabhängige Entscheidung war?
Naja, das wird ein bisschen schwierig sein, an bestimmten Stellen einfach zu sehr zu überziehen. Man versucht dann auch bei solchen, denke ich zumindest mal, Begründungen oder bei solchen Vorfällen so ein bisschen die Justiz gerade raushängen zu lassen. Wenn es um wirklich was geht, dann werden sie wahrscheinlich auch das Recht beugen, so wie es sich immer wieder gezeigt hat in der letzten Zeit. Und wenn es darum geht, auch beispielsweise eine Terrororganisation zu finanzieren, das ist ja nun nicht das erste Mal, dass die Bundesrepublik Deutschland so etwas macht. Es gibt ja auch aktuell immer wieder Hinterfragungen, beispielsweise bei Waffenlieferungen und so weiter, ob das auch wirklich immer in die richtigen Kanäle kommt. Man darf es nur nicht ansprechen, sonst wird es eben halt gefährlich.
Auf jeden Fall hat das Gericht geurteilt, dass auch Ministerien und die Bundesregierung einen zivilrechtlichen Ehrenschutz in Anspruch nehmen können, wenn ihr Ruf in der Öffentlichkeit in unzulässiger Weise herabgesetzt werde. Das ist natürlich, Andreas, eine Argumentation. Gibt es überhaupt noch einen guten Ruf der Bundesregierung?
Also erst einmal so nicht, aber das ist eben halt auch die Majestätsbeleidigung, die da mitspielt. Wir haben ja mittlerweile eine Situation begründet, die man erkennt, die nur noch als feudal bezeichnet werden kann und mit demokratischen Strukturen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Allein die Tatsache, dass ich zum Beispiel auch einen Politiker in irgendeiner Form verunglimpfe, natürlich im Rahmen von bestimmten Möglichkeiten ihn zum Beispiel lächerlich mache, führt schon zu einer Art Majestätsbeleidigung und zu strafrechtlichen Konsequenzen. Und dann gleichzeitig davon zu sprechen, dass die Demokratie verteidigt werden soll, das ist natürlich schon hanebüchen und ein völliges Paradoxon.
Das hat das Bundesverfassungsgericht auch zurückgewiesen und die haben wörtlich geurteilt, die Richter, dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Zwar dürften auch Regierungsinstitutionen vor verbalen Angriffen geschützt werden, dies dürfe jedoch nicht dazu führen, staatliche Einrichtungen gegen öffentliche Kritik unter Umständen auch in scharfer Form abzuschirmen. Das ist wirklich ein Sieg für die Meinungsfreiheit. Wir haben ja nun in den letzten 2 Jahren beobachten können, welche Bandagen entwickelt wurden, welche Manschetten enger gezogen wurden, gerade aus dem Innenministerium von Frau Faeser, wenn es um diese, wie du es gerade gesagt hast, Majestätsbeleidigung geht. Also kann man sagen, Reichelt, nicht nur, dass er sehr gut aufklärt, manchmal ein bisschen emotional, aber dafür umso nachhaltiger, sondern er hat auch juristisch einfach jetzt ein neues Zeichen gesetzt.
Naja, also wenn wir sehen, dass wir ja eigentlich eine Gewaltenteilung haben, die ja mittlerweile nicht mehr da ist. Wir hatten ja damals Herrn Professor Lammert beispielsweise als Präsident des Deutschen Bundestages, der gesagt hat, dass die Gewaltenteilung gar nicht mehr geteilt ist, sondern die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt und die Judikative mittlerweile verschränkt miteinander arbeiten. Das heißt, Mitarbeiter der Legislativen, also des Bundestages, arbeiten zum Beispiel in der Justiz und auch umgekehrt. Und das sind wichtige Dinge. Das heißt also, der Einfluss der Politik auf die Juristerei ist extrem groß. Und deshalb ist es schon ganz wichtig, wenn der ein oder andere Richter sich da mal von frei macht und sagt, ich muss jetzt auch mal ein Urteil fällen, im Prinzip gegen die Politik.
Ich hoffe nur, dass das nicht nur ein Zuckerl war, um mal zu zeigen, wie frei die großen Gerichte in Deutschland noch urteilen können, weil es gibt natürlich andere Fälle, wo das wünschenswert gewesen wäre, aber nicht stattgefunden hat. Nehmen wir jetzt auch mal die gesamte Corona-Maßnahmen-Aufarbeitungspolitik. Das ist zwar noch nicht in Karlsruhe, aber auch dort sieht man ja viele Blockaden und Bremsen. Also auf jeden Fall wollen wir uns über diesen Sieg freuen. Kommen zum nächsten Thema, Andreas. Es tobt ja wieder ein, ja, ist es ein Krieg zwischen Israel und die Palästina auf jeden Fall. Aber der Iran hat nun eingegriffen, nachdem iranische Generäle bei einem Angriff umgekommen waren. Und die Washington Post, die hat jetzt von einem Leak berichtet, also einer enthüllten Information. Geheimdienstmitarbeiter sagen, dass die wachsende Partnerschaft zwischen dem Iran, also zwischen Teheran und Moskau immer enger wird und russische Waffen dem Iran in dieser doch jetzt sehr heiklen Situation helfen, sich gegen israelische Luftangriffe zu verteidigen. Und man spricht hier von einem Treffen im vergangenen März, also vor einem Monat etwa, da habe ein russischer Waffenhersteller eine Delegation von Iranern zu einer Einkaufstour durch seine Waffenfabriken eingeladen. Die Besucher besichtigten am letzten Tag ein Werk, das Produkte herstellt, die Teheran schon lange begehrt, moderne russische Luftabwehrsysteme zum Abschuss feindlicher Flugzeuge. Andreas, was würde das denn bedeuten, wenn Iran mit russischen Waffen weiter gegen Israel und eventuell den Westen kämpfen würde?
Naja, also wir sehen hier ja irgendwie so eine Art Wechselwirkung. Ich meine, die Russen werden zurzeit mit amerikanischen und deutschen Waffen beschossen. Also das ist ja eine ähnliche Situation, um das mal so zu bringen. Und es gibt nun mal eine Verbindung zwischen Iran, als großer Ölproduzent, dazu gehört eben halt auch Russland und auch China. Dieses Triumvirat zwischen diesen dreien ist eine ganz große Rolle, die da spielt. Und ich muss ehrlich sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die da miteinander arbeiten. Es gab ja auch das Gerücht, dass Russland Drohnen bekommen hatte vom Iran, wobei das dementiert wurde im Nachhinein und auch unwahrscheinlich ist, weil die Russen selbst die Dinger bauen können. Aber mich würde das nicht wundern, wenn das so ist. Was will man da machen? Ich meine, es ist dasselbe System, dass man sich wahnsinnig aufregt über die sogenannte Krim-Besetzung oder irgendwelche oder in dieser Einfall in die östlichen Gebiete von der Ukraine. Und auf der anderen Seite wird Libyen oder der Fall Irak dann eben halt oder Syrien durch die Amerikaner, die widerrechtlich einmarschiert sind, eben halt ganz anders bewertet. Das ist eben halt diese Doppelmoral.
Hier heißt es, dass ein durchgesickertes russisches Dokument, das Teil gestohlener iranischer E-Mails war, die im Februar von einer Hackergruppe online gestellt wurden, diese Tour als ein Schaufenster für das wissenschaftliche und technische Potenzial und die Produktionskapazitäten, gewesen sei, die Russland dem Iran anbieten könnte. Zu den Produkten gehörten unter anderem mobile Abschussvorrichtungen und andere Komponenten für Flugabwehrbatterien, darunter die russische S-400, die nach Einschätzung von Militäranalysten in der Lage ist, Tarnkappenkampfjets Israels und der Vereinigten Staaten aufzuspüren und zu zerstören. Es wird allerdings eigentlich hier bei der Washington Post ziemlich viel auch spekuliert, denn es heißt in dieser Meldung, ob der Besuch direkt zu einem Kauf führte, ist nicht bekannt. Die Reise sei jedoch sinnbildlich für das, was Geheimdienstbeamte als eine sich vertiefende strategische Partnerschaft zwischen Moskau und Teheran in den 2 Jahren seit Russlands Krieg gegen die Ukraine beschreiben. Und dies sei eine Allianz, die sich als wichtiger Faktor erweisen könnte, wenn die israelische Führung mögliche Militärschläge als Vergeltung für die Hunderte von Drohnen und Raketen, die am Wochenende gegen Israel abgeschossen wurden, erwägt. Das heißt, das könnte natürlich ein Zünglein an der Waage sein, dass es doch nicht eskalieren muss, weil eben doch die Macht des Iran gestärkt ist durch Russland.
Also wir halten uns ja sehr zurück bei diesen Bewertungen, einfach weil wir oft nur die Quellen haben und das sind die Mainstream-Medien oder eben halt auch die alternativen Medien und die Verifizierbarkeit ist immer relativ schwer zu machen. Wir bewegen uns also wirklich in der Spekulation. Aber die Situation dieses Angriffs war ja eine sehr komische Lage. Da werden also quasi diese Drohnen losgeschickt, die über, ich weiß nicht, 6 oder 7 Stunden unterwegs sind mit Ankündigung, sodass also quasi die Flugabwehr von Israel sagen könnte, okay, wir holen uns jetzt noch mal kurz einen Burger und dann gucken wir mal, dass wir uns mit der Abwehr beschäftigen, obwohl die schon unterwegs waren. Das war ja so die Situation. Danach dann eben halt diese Mittelstreckenraketen, die ja schneller waren, sodass die zeitgleich ankamen. Auch da hatte man genügend Vorlaufzeit. Und da gab es ein Interview auf der Seite George Galloway mit dem guten Scott Ritter. Und der ist ja bekannt für interne Informationen. Und da gilt momentan auch eine Spekulation, die jetzt gerüchtemäßig herumläuft, dass man sagt, die Iraner wollten eigentlich nur zeigen, dass sie in der Lage sind, richtig großen Schaden zu verursachen, indem sie nämlich diese Drohnen vorweggeschickt hatten, dann diese Mittelstreckenraketen. Aber was offenbar keiner weiß, und das ist jetzt das Gerücht oder die Spekulation, das muss man so kennzeichnen, dass noch zwei Hyperschallraketen hinterhergeschossen wurden, die ganz bewusst zwei Ziele erreicht haben, die auch nicht vorhatten, quasi konkret schwerste Schäden oder Tote zu verursachen, sondern als so eine Art Demonstration der Macht. Das kursiert jetzt auch in bestimmten Fachkreisen. Ich mag da noch nichts zu sagen, aber es klingt auch nicht völlig von der Hand zu weisen.
Der Spiegel meldet, dass laut US-Medien Joe Biden, der amerikanische Präsident, dem israelischen Präsidenten Netanyahu deutlich gemacht haben soll, dass die Amerikaner Israel im Falle eines Vergeltungsschlags auf Iran nicht unterstützen würden. Und weiter berichtet der Spiegel, dass auffallend sei, während Amerikaner, Franzosen und Briten stolz auf ihren militärischen Beitrag zum Schutz Israels verweisen, den Deutschen nur das Lob für die Partner bleibe, aber ansonsten Deutschland ziemlich schwach dastehe. Wenn aber Israels Sicherheit auch deutsche Staatsräson ist, heißt es hier, wäre dann nicht etwa eine künftige Beteiligung der Bundeswehr an der israelischen Luftverteidigung denkbar? Und das heißt, weder Regierung noch Opposition in Berlin wollen sich bislang ernsthaft auf diese Frage einlassen. Es scheint ja, Andreas, dass auch die Medien immer wieder gerne zündeln und die Regierung antreiben will, sich doch bitte in diese militärischen Auseinandersetzungen einzumischen.
Naja, wenn wir wissen, dass Deutschland ein Vasallenstaat der USA ist, und zwar per Dekret nach 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, das heißt, kein Kanzler kann irgendetwas entscheiden, ohne vorher nochmal im Weißen Haus nachgefragt zu haben, wo ja dann letztendlich das Sprachrohr der Macht sitzt, die dann wieder sagt, was gerade jetzt Usus ist. Und wenn hier ganz klar Herr Biden sagt, nach dem Motto, wir werden nicht unterstützen und keine Vergeltungsschläge bitte und machen Druck, damit ist die Sache für Deutschland klar. Da haben die nichts mehr zu melden und können da Staatsräson hin oder her auch nichts mehr machen. Hier wird wieder so deutlich, wie auch die Machtstrukturen aussehen und Deutschland dabei immer schlecht aussieht, weil sie eben halt auch dieses Souveränitätsproblem haben.
Ja, und man möchte ja trotzdem irgendwie gerne mitmischen, scheint mir. Kriege sind eine große Attraktion in Berlin geworden. Außenministerin Baerbock hat sich für eine Ausweitung der Sanktionen gegen den Iran ausgesprochen, aber in der Regierung hegen sie keine allzu großen Hoffnungen, schreibt der Spiegel, dass es bald dazu kommen wird. Seit langem heißt es aus dem Auswärtigen Amt, es fehle etwa die juristische Grundlage für eine Liste der Revolutionswächter als Terrororganisation. Ich denke mir mal, so wie wir mit diesen Themen sehr vorsichtig sind, weil wir tatsächlich die Hintergründe überhaupt nicht genau kennen können, weil ja vieles auf Geheimdienstebenen auch abläuft. Andreas, frage ich mich, ob jetzt beispielsweise Frau Baerbock oder eben Frau Strack-Zimmermann zum Beispiel von der FDP, ob die solche Kriege wirklich fachgerecht einordnen können.
Ja, mit Sicherheit nicht. Also Frau Baerbock stolpert wie immer irgendwie relativ auf mich naiv wirkend durch dieses Thema einfach durch und man hofft immer nur, dass sie nicht zu viel zerschlägt, wenn sie den Mund aufmacht, dann hält ja die Welt den Atem an, weil man nicht weiß, was da gleich wieder rauskommt. Ich glaube, am wenigsten weiß sie das selbst, was da gleich rauskommt. Das ist die eine Situation. Aber zum Glück haben wir einen Vorteil, dass Frau Baerbock offenbar von niemandem ernst genommen wird. Das merkt man ja nun auch sehr deutlich. Deshalb geht man ja auch nicht ernsthaft drauf ein, wenn sie irgendwelchen Unsinn erzählt. Frau Strack-Zimmermann ist Lobbyistin. Die hat dafür zu sorgen, dass die Industrie der Rüstung eben halt massive Umsätze macht. Und aus diesem Grunde ist das anders zu beurteilen. Ich glaube, von Krieg haben sie beide keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern es geht schlicht und ergreifend um ihre Aufgabe, die sie erfüllen sollen.
Die EU meldet sich natürlich auch zu Wort. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, der hat für gestern eine Videokrisensitzung angesetzt gehabt mit den EU-Außenministern. Und da ging es unter anderem darum, dass die bereits bestehenden Sanktionen gegen Iran auf den Handel mit Gütern erweitert werden könnte, die für die Herstellung von Raketen und Drohnen verwendet werden könnten. Der Spiegel schreibt auf jeden Fall, Deutschlands Einfluss und auch der der EU sei in diesem Zusammenhang ohnehin begrenzt. Da wird hier Herr Borrell zitiert, Iran sei durch das amerikanische Sanktionsregime ja bereits in allen kritischen Sektoren sanktioniert. Das hat trotzdem nicht zu einer veränderten Politik Irans in der Region geführt. Das ist ja die gleiche Erkenntnis eigentlich auch, die EU und Deutschland mit Russland gemacht haben. Denn, also ich weiß nicht, wie viele Sanktionspakete da schon rausgesendet wurden, aber es hat weder etwas an der Politik Moskaus geändert, noch hat es die Wirtschaft dort nachhaltig geschwächt.
Also wir müssen immer sehen, das Kapital regiert ja die Welt und wir haben eben halt noch Staaten wie Russland oder auch den Iran, wo eben halt das Kapital etwas weniger Einfluss hat, wo also die Souveränität der Staaten, also die Nationalstaaten und deren Entscheidungen noch ein anderes Gewicht haben. Das ist ja im Westen aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr erkennbar und wir brauchen da eigentlich immer relativ wenig gucken, was wird da gerade erzählt im Westen, Eingreifsanktionen hin, her oder Waffenlieferungen. Wir müssen eigentlich immer nur sehen, wohin geht die Spur des Geldes. Nur dann kommen wir dahinter. Wir dürfen nicht versuchen, das ist zumindest meine Meinung oder meine Erkenntnis mittlerweile, dass wir eine Logik in der Kriegsstrategie suchen, sondern immer eine Logik in der Geldumverteilung. Und die Kriegsstrategien, die man dann argumentiert, sind eigentlich immer nur die vordergründigen Beispiele, die man nennt, die Überschriften, um dahinter die eigentlichen Grundlagen zu verstecken.
Ja, den Fall schließen wir jetzt hier erstmal ab und schauen uns an, wohin unsere grünen und roten Minister gerade reisen. Also, die sind in China, zum Beispiel Bundeskanzler Scholz, der ist ja schon länger dort. Und der telefoniert ja da aus Hotelzimmern mit G7 Abgeordneten über die Sicherheit der Welt. Umweltministerin Steffi Lemke von der Grünen Partei ist da auch hingereist gestern. Und diese Ampelreise, die steht unter dem Motto Nachhaltigkeit, obwohl China als Umweltsünder Nummer eins gilt. Das meldet News. Und es heißt hier, oder es wird die Frage gestellt, ob es China, das ja einen Vorherrschaftsplatz am grünen Markt einnimmt, wirklich um Umweltinteressen gehe. Und News hat ein Interview geführt mit dem Energieexperten Björn Peters. Der hat gewarnt, dass Deutschland sich erpressbar macht und der Wirtschaft massiv schade. Also, was passiert da genau? Scholz, ist, wie gesagt, am Sonntag dahin gereist und hatte eine Menge Themen und eine riesen Mega-Wirtschaftsdelegation an Bord, unter anderem die Chefs von BASF, Siemens, BMW, Mercedes-Benz, also Andreas unter anderem natürlich auch die Top-Automarken. Und er möchte oder er hat sich getroffen mit Staatschef Xi Jinping und dem Premier Li Qiang. Und wie gesagt, dann kommt Frau Lemke, ist dazugekommen, Cem Özdemir und dein Lieblingsminister Volker Wissing, der Verkehrsminister von der FDP. Und die Bundesregierung hat betont, dass diese China-Reise unter dem Leitmotiv gemeinsam nachhaltig handeln stehe, mit Ziel, China bei den Themen Wirtschaft und Handel auf jeden Fall im Austausch zu halten, natürlich mit dem Blick auf die Nachhaltigkeit zur Bekämpfung des Klimawandels. Ich frage mal, mit einem alten Sprichwort, hat man da den Bock zum Gärtner gemacht?
Naja, das Ganze ist ja alles insgesamt eine Farce. Weder China hat Interesse am Umweltschutz noch Deutschland. China ist interessiert an eine florierende Wirtschaft und Deutschland ist daran interessiert, die Klimaindustrieinvestoren in ihrer Rendite zu befriedigen. Und beide haben irgendwelche Vorzeigebegriffe, die sie dann rüberstellen, um abzulenken. Denn wenn tatsächlich Deutschland sich so für die Nachhaltigkeit einsetzen würde, dann würde sie nicht auf Autos setzen, die eine Lebenserwartung von 8 Jahren haben, nämlich die Elektroautos und dann Schrott sind, Sondermüll. Und da haben wir gerade letztes Mal drüber gesprochen. Und an dieser Stelle sehen wir eben halt, dass hier eine solche Doppelmoral dahinter steht. Und auch die Minister sind ja unterschiedlich mit verschiedenen Flugzeugen gekommen. Wenn ich sehe, dass da ein Herr Scholz dann rüberfliegt nach China mit seiner eigenen Maschine und dann andere Minister dann noch hinterherfliegen mit anderen Maschinen, dann fragt man sich immer, was hat denn das noch mit Nachhaltigkeit zu tun, als dass man sie da mal alle reinsetzt und fliegt die da alle gemeinsam rüber. Also ich halte das Ganze so für ziemlich eine Farce. Das Entscheidende war eigentlich das entscheidende Bild, dass Olaf Scholz im Prinzip alleine eine Schraube reindrehen konnte mit einem elektrischen Gerät und das ging so um die Welt. Guck mal, was der alles kann. Also das ist alles so eine Riesenshow, die da gerade abläuft.
Also ich würde jetzt aber nicht die Fähigkeiten des Bundeskanzlers anzweifeln, Andreas. Das geht so auch nicht. So einfach ist das nicht. Also dieser Björn Peters, dieser Energieexperte, der drückt es aus, so dass Deutschland brutal auf China hereinfalle, denn Deutschland mache sich durch die vermeintliche Klimakooperation zugleich abhängig von China. Begründet wird das damit, der Umweltverschmutzer China, Umweltverschmutzer Nummer 1, stellt massiv Produkte dominant für den grünen Markt her, darunter unter anderem Lithiumbatterien. Die werden für E-Autos gebraucht, auf die Deutschland zunehmend zu setzen versucht. Mehr noch, China beherrscht den Lithiummarkt. Und schon im Jahr 2019 hielt China 80% an der chemischen Raffinierung von Lithium. Dafür wurde der Rohstoff, wie es hier heißt, bereits von China in Lateinamerika oder Afrika weitgehend gesichert. Heißt im Klartext, Deutschland ist stark abhängig von China bei dem Ausbau der Elektromobilität.
Also die Situation ist ja die. Erst einmal gilt es zu überprüfen, ist China der größte Umweltverschmutzer dieser Erde? Ich kenne keine wirklich konkrete, saubere Analyse darüber, weil wir müssen natürlich immer den Schadstoffausstoß sehen im Verhältnis zum Produktionsausstoß, der dagegen steht. Wie groß ist also das Bruttoinlandsprodukt und wie groß ist die Produktion gegenüber dem, was da an Schadstoffen produziert wird? Ich glaube, da wird Deutschland einen ganz schlechten Wert haben. Die mögen zwar in absoluten Zahlen wenig CO2-Produktion haben, aber sie haben mittlerweile fast gar keine Wirtschaft mehr. Und ich meine, dann ist es immer noch zu viel. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass sie auf China nicht hereingefallen sind, sondern sich an der Nase herumgeführt haben. Und die Manager haben das gewusst. Die sind ja nicht dämlich. Die haben das mal studiert. Und die können mit Wirtschaft umgehen. Und wenn die Chinesen sich über Jahrzehnte in die großen deutschen Konzerne eingekauft haben mit Minderbeteiligung und haben dann Einfluss auf die deutschen Konzerne genommen, sich immer mehr von China abhängig zu machen. Und jetzt im Nachhinein heißt es nach dem Motto, jetzt ist Deutschland brutal auf China reingefallen. Nein, die Vorstände von Konzernen sind keine Unternehmer, sondern das sind Funktionäre, die in ihre eigene Tasche wirtschaften. Und das ist nicht irgendwie ein plattes Runterreden, sondern das ist die Realität. Die fühlen sich mit ihrem Unternehmen ja gar nicht verbunden. Und aus diesem Grunde ist denen das egal, was passiert. Und das Ergebnis haben wir genau jetzt.
Gut, aber die Abhängigkeit von China für Deutschland, die ist doch klar ersichtlich hier. Und da wird auch das Beispiel noch aufgeführt, zum Beispiel, dass Produkte, die für Deutschlands Windkraftanlagen gebraucht werden, dass da eben auch viele Teile, seltene Erden von Deutschland importiert werden aus China, und zwar konkret derzeit 89%. Und das Resultat ist, dass aktuell die Windkraftanlagen in Deutschland bereits bis zu 70% aus Komponenten aus China bestehen, heißt es hier. Das bedeutet ja, du erinnerst dich vielleicht, Andreas, wir haben ja auch vor vielen Jahren schon Interviews mit Vertretern auch der deutschen Stahlindustrie uns näher mal angeschaut, die damals schon 2014, 15 geklagt hatten, dass Deutschland somit den saubersten Stahl in der Welt herstellt, während der Billigstahl aus China ja
Richtig.
natürlich unter absolut umweltschädlichen Bedingungen hergestellt wurde und den deutschen Markt überschwemmt.
Das ist ein ganz komplexes Thema. Früher war es so, dass die Chinesen auch geliefert haben nach Europa, aber das waren mehr Rohstoffe und einfachste Produkte, Grundbausteine. Heute liefern sie High-End-Produkte. Und da liegt aber der Grund darin, dass China über Jahrzehnte Einfluss auf die deutschen großen Unternehmen, auf die großen Konzerne ausgeübt hat. Und das ist der Grund, warum sie jetzt in dieser Abhängigkeit sind. Mir geht es einfach nur darum, dass ein Schutz der eigenen Ökonomie wichtig ist. Ich bin auch kein totaler Gegner, in dem Moment, wenn ich sage, wir müssen Zölle einführen, also protektionistische Maßnahmen machen. Und das hat man nicht gemacht. Wenn ich weiß beispielsweise, dass die Chinesen dreckigen Stahl liefern und wir lassen den in Deutschland im Rahmen der freien Märkte zu, angeliefert zu werden, gleichzeitig setzen wir die deutsche Stahlindustrie unter Druck, ich sag mal, Umweltstandards einzuhalten, die komplett an der Wettbewerbsfähigkeit vorbeigehen, dann sind das die Dinge, die dabei rauskommen. Und da erkenne ich dann doch wiederum eine Agenda, weil das sind keine Dummköpfe, die das steuern, sondern schon Leute, die wissen, was sie tun.
Ja, vor allem, wenn wir an das Lieferkettengesetz denken, das Deutschland ja versucht, mit aller Macht durchzusetzen, wo
Klar.
also bis auf die allererste Schraube, die irgendwo in irgendeinem Land in einem sogenannten Drittland verbaut wird, untersucht werden muss, ob sie unter klimatechnischen Aspekten ordentlich hergestellt wurde. Wie will man das mit China machen?
Ja, das zieht sich stringent durch. Man kann so sagen, um Höcke mal umzudrehen, alles gegen Deutschland. Das kann man so sagen,
Du traust
ja.
dich was.
Ja, nun, genau. Und das ist ja so ein lächerliches Ding, was da gerade läuft, dieses Narrativ. Also wenn man sagt, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, ist das natürlich nicht so schlimm, wenn da Frau Roth hinterherläuft, aber wenn da in irgendeinem Kontext sowas gebracht wird. Aber hier haben wir die Situation genau, alles gegen Deutschland. Das ist eigentlich das Motto, was wir erkennen können auf der Welt.
Ja, das hast du eigentlich gut formuliert. Ganz kurz noch vielleicht ein, zwei Informationen zu dieser deutsch-chinesischen Freundschaft der Ampelregierung. Die Windanlagen, die leistungsfähigen Windanlagen wurden erfunden, vor allem heißt es hier bei News zunächst in Deutschland. Jetzt aber ist China der größte Windmarkt. Die deutschen Firmen können in der Herstellung kaum noch mithalten. Und es heißt einfach, dass ein großes Abhängigkeitsproblem sich auch beim Solarmarkt entwickelt hat. Für Solarzellen werden Rohstoffe wie Indium, Gallium und Germanium benötigt, die oftmals aus China stammen. Und China ist der wichtigste Lieferant von Solarzellen und Solarmodulen. 87% der importierten Photovoltaikanlagen kamen letztes Jahr, nee, vorletztes, 2022, aus China. Das heißt im Klartext doch eins: China hat das von der Ampel geführte Deutschland, schreibt News, in der Hand. Denn wenn die jetzt die Rohstoffe und die technologischen Produkte aus irgendwelchen politischen Gründen entziehen, dann steht der gesamte Ausbau der deutschen Energiewende still. Und das würde natürlich nach Abschalten der Atomkraftwerke und Stilllegung von Kohlekraftwerke und so weiter natürlich das Deutschland folgenreich treffen.
Naja, also wir sehen ja mittlerweile, China hat übernommen und Deutschland war das Land der Tüftler und Denker. Deshalb ist es für mich kein Wunder, dass nicht nur der Motor, der Verbrennungsmotor dort entwickelt wurde und erfunden wurde oder eben halt auch die Windkraftanlagen dort maßgeblich. Das sind die typischen Dinge. Das Problem ist, Deutschland hat sich geändert. Heute würde man wahrscheinlich eher darüber diskutieren, wenn Deutschland im Rohstoffmarkt meinetwegen tätig wäre, ob man Germanium nicht umbenennt, weil es vielleicht rechtsextrem sein könnte. Also das ist ja das Hauptproblem, was wir derzeit haben.
Ja, und damit sagt dieser Experte, der schließt dieses Gespräch ab und sagt, natürlich ist das alles Heuchelei, weil natürlich zum Beispiel Solarmodule aus China mit dreckigen Kohlekraftwerken hergestellt werden. Er sagt wörtlich, die haben betriebseigene Kohlewerke, da ist auch oft Sklavenarbeit, zum Beispiel Zwangsarbeit von Uiguren. Und in diesen Werken gibt es kaum Filter, sagt er. Für die Umwelt ist das in Wahrheit eine wörtlich Schweinerei. Das deutsche grüne Gewissen, indem man der Umwelt durch importierte Solarprodukte etwas Gutes tun will, wird also auch dreckig.
So, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was hier gesagt wird. Und alle wissen es und alle sagen, es ist Heuchelei. Jeder, der da was von versteht. Und keiner kommt auf die Idee, Schutzmaßnahmen für die deutsche Wirtschaft einzuführen, indem man Protektionen macht, indem man sagt, okay, ihr dürft nur eure dreckige Kohle wenigstens einführen oder eben halt euren Stahl, der schmutzig ist, wenn ihr entsprechende Ausgleichszahlungen macht. Nämlich Zölle, die dann im Prinzip der deutschen Stahlindustrie zugeführt werden, die damit dann eben halt etwas wettbewerbsfähiger werden kann. Das wäre doch die logische Konsequenz. Nichts dergleichen findet statt. Und das ist die Absurdität. Und man merkt also irgendwie, man nimmt es so hin und man fragt sich, wo bleibt die Politik und entscheidet da etwas? Und die Antwort ist ganz einfach, sie können nicht entscheiden, die Politik nicht an der Macht ist, sondern das Kapital im Hintergrund. Das ist mir wichtig.
Ja, wir wollen mal das große China-Berlin-Thema abschließen und wollen uns trotzdem in dieser Problematik weiter aufhalten, nämlich das Thema menschengemachte Klimaerwärmung, die uns den Lebenssaft hier auf der Erde in absolut kurzer, absehbarer Zeit abdrehen wird. Das ist ja ungefähr das, was die Grüne Partei propagiert und alle wirklichen Umweltauflagen fallen dieser Ideologie oder diesem Dogma zum Opfer. Auf allen Nachrichtenkanälen gibt es Schuldzuweisungen am Klimawandel in Endlosschleife. Wenn es regnet, ist es der Klimawandel. Regnet es nicht und ist warm, Klimawandel. Es regnet und ist heiß, also beides gemeinsam, ist natürlich dann auch der Klimawandel. Und selbst die Meteorologen, die verwechseln mittlerweile Klima und Wetter andauernd. Du hattest am Montag im Podcast versprochen, Andreas, einen wesentlichen Fakt für die vorübergehenden Wetterkapriolen zu liefern, die in die Geschichte des angeblich menschengemachten Klimawandels wissenschaftlich, ja, kann man sagen, schlicht falsch hineingebracht wird.
Ja, wir haben ja eine ähnliche Situation, wie wir es gerade gehabt haben. Eigentlich wissen es alle Wissenschaftler. Man spricht es sogar an, aber es passiert nichts. Wir finden diverse Veröffentlichungen und auch sehr gut recherchierte Hintergründe für ganz teilweise ja ungewöhnliche Wetterphänomene, die wir zurzeit zu messen haben. Die sind ja tatsächlich da. Aber es geht in dieser Zeit um eine Story, die Großinvestoren offenbar den Politikdarstellern eingetrichtert haben. So meine Meinung. Die Schuld am CO2-basierten Klimawandel. Und die darf nicht gefährdet werden. Also Schuld sei ja grundsätzlich das von Menschen produzierte CO2. Andere Ursachen und Ereignisse werden geflissentlich schlicht unterschlagen. Ein wesentlicher Grund für die aktuelle Warmphase ist nämlich ein gigantischer Unterwasserausbruch des Vulkans, der heißt Hunga Tonga Hunga Haaheipai, der am 15. Januar 2022, also vor 2 Jahren, mit einer gigantischen Wirkung ausgebrochen war. Die Wassermenge, die damals in die Stratosphäre aufstieg, die hat dadurch eine Verdreizehnfachung im Prinzip erfahren weltweit, die Wassermenge in der Atmosphäre und die Aerosole um das Fünffache. Also als Aerosole, da bezeichnet man die feinste Verteilung von schwebenden, festen oder flüssigen Stoffen in Gasen, besonders in der Luft wie Rauch oder Nebel. Also kurz, Wasserdampf sorgt extrem für eine Erwärmung und auch für Wolkenbildung, was in den Klimamodellen aber nie richtig berücksichtigt wurde und sich offensichtlich auch nicht vorhersagen lässt.
Also du meinst, dass man uns natürliche Ereignisse wie Vulkanausbrüche als Ursache vorenthält, um das, ja, man kann sagen, umstrittene Narrativ des angeblich menschengemachten Klimawandels zu pushen. Das müsste ja jetzt eigentlich doch Meteorologen und Wissenschaftlern bekannt sein, oder nicht?
Natürlich, die seriösen Wissenschaftler wissen das sehr wohl. Aber der Allgemeinheit wird es weitgehend vorenthalten. Und ich habe diverse Veröffentlichungen gesichtet, die gibt es auch in allgemeinverständlicher Form. Ich habe mir auch die wissenschaftlichen Faktoren angesehen und da wird hervorragend aufgearbeitet. Man kann zum Beispiel mal bei heise.de oder tkp.at mal nachscrollen und mal gucken. Die haben da recht viel drüber gemacht, über diesen Vulkanausbruch.
Ja, du hattest mir ja noch Daten gezeigt, die von Atmosphärenphysikern festgehalten wurden. Zum Beispiel der Vulkanausbruch in Tonga Anfang des Jahres 2022. Der hat ja wohl so viel Wasserdampf in die Stratosphäre katapultiert, wie Wissenschaftler es nie zuvor beobachtet haben. Insgesamt, so heißt es, 146 Teragramm, also 146 Millionen Tonnen Wasserdampf wurden laut verschiedener wissenschaftlicher Analysen in die Schicht der Atmosphäre katapultiert, die sich in ungefähr 12 bis 50 Kilometern Höhe befindet.
Das sind gigantische Höhen, das ist wichtig, richtig. Und der Dampf hat vermutlich den Abbau der Ozonschicht auch ein wenig verstärkt und damit ebenfalls einen vorübergehenden wärmenden Effekt gebracht. Der Unterwasservulkan Hunga Tonga, der war am 15. Januar 2022 mit immenser Wucht ausgebrochen. Und es handelte sich um die heftigste Explosion auf der gesamten Erde seit der Eruption des Vulkans Krakatau, das ist vor Indonesien und das war im Jahre 1883. Und die Aschewolke war die höchste der Satellitenära.
Wow. Also, hätte sich die Eruption 2022 in Tonga an Land ereignet, dann wären die Auswirkungen ja wahrscheinlich apokalyptisch gewesen. Das haben jedenfalls Vulkanologen analysiert. Das ist auch geäußert worden gegenüber der Deutschen Presseagentur, der DPA. Und die hat diese gewaltige Nachricht nicht sehr groß veröffentlicht. Und die entsprechende Weitergabe der Medien hat dann auch nicht wirklich beeindruckend stattgefunden. Infolge der Eruption war eine gewaltige Aschewolke damals, 2022, kilometerweit in die Höhe geschleudert worden. Und das ist alles von Satelliten natürlich deutlich zu erkennen gewesen. Außerdem haben Wetterstationen auf dem gesamten Globus die Druckwelle der Explosion registriert. Besonders eindrucksvoll war eine Animation, die gezeigt hatte, wie die Druckwelle gleich zweimal über Deutschland hinweggerauscht war. In den Mainstream-Medien hat man darüber so gut wie nichts erfahren.
Ja, und das ist wirklich wichtig mit dieser apokalyptischen Situation, die wir erlebt hätten, wenn dieser Vulkan nicht unter Wasser gewesen wäre. Das heißt, es hätte eine dramatische Klimaveränderung bringen können. Tatsächlich. Eine ernste wissenschaftliche Studie nimmt also ganz klar Stellung zu der globalen Auswirkung durch den Ausbruch des Hunger. Ich muss das kurz ausfachen, das ist wirklich wichtig. Demnach ist es zu einer 13-prozentigen Zunahme der stratosphärischen Wassermasse und einer fünffachen Zunahme der stratosphärischen Aerosolbelastung gekommen. Dazu passen dann auch die Meldungen von extremen Regenmengen in Afrika in den letzten Jahren. Aus Ghana wird zum Beispiel berichtet, dass man dort im letzten Sommer zweimal Mais ernten konnte, was wohl noch nie vorgekommen war. Also in der Erwärmung ist übrigens auch nicht schlecht, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die Menschen nehmen auch eine extreme Luftfeuchtigkeit wahr, das ist wohl sehr unangenehm, die man sich offiziell auch nicht wirklich erklären kann. Aber auch andere Gefilde, wie zum Beispiel im Norden, der Winter in Skandinavien und in Russland war extrem schneereich mit Rekordmengen sogar in Moskau. Momentan taut das alles ab und aufgrund der Erwärmung, das regnet es in den Schnee hinein, was aktuell zum Beispiel in Orenburg am Fuße des Urals ein nie dagewesenes Hochwasser erzeugt hat, wo ganze Städte versinken. Wir haben ja hier in Kanada auch erlebt, dass hier sehr, sehr große Schneemassen zurzeit auf die Erde fallen.
Auch das haben wir nicht vergessen. Da warst du nicht hier.
Richtig.
Da war ich fast alleine hier in dem. Es gab es ja, glaube ich, wirklich auch hier vor 100 Jahren das letzte Mal, dass tatsächlich in einer Nacht 1 Meter Schnee gefallen war und mit Verwehungen zum Teil 2 Meter hohe Wände entstanden waren. Aber bestimmt kann man offiziell sagen, da ist der Klimawandel schuld, genauso wie im Ural, was du hier gerade geschildert hast, dieses Hochwasser. Da sagt man dann natürlich, ja, wir müssen uns auf solche Ereignisse vorbereiten. Das ist der Klimawandel. Und dieses vulkanische Material, heißt es, soll ja bis zu unglaublichen 58 Kilometern hochgeschleudert worden sein. Und aufgrund dieser extremen, wie es hier heißt, Injektionshöhe, umrundete die Vulkanfahne die Erde in nur einer Woche und verteilte sich in 3 Monaten fast von Pol zu Pol, so die Angaben der Wissenschaftler. Und diese Fakten würden ja, jetzt mal ganz ehrlich, Andreas, die gesamte CO2-basierte Klimawelt in sich einbrechen lassen. Die gesamten Modelle müssten stürzen. Das ist ja kaum zu glauben, dass hier offenbar wiederum die Politik die Wissenschaft einschränkt. Irgendwie erinnert mich das an die RKI-Files.
Ja, das ist wirklich ganz entscheidend, weil hier der Unsinn der CO2-basierten Klimakatastrophe eindeutig auch widerlegbar ist, anhand alleine nur eines Beispiels eines Vulkanausbruchs. Wir müssen uns immer wieder klar machen, Wasserdampf ist nach Angaben selbst der NASA das bei weitem stärkste Treibhausgas. Und es liegt sehr nahe, dass der dramatische Anstieg der stratosphärischen Wasserdampfauswirkungen auf die globale Temperatur natürlich wirkt. Wenn wir wissen, dass die Erdoberfläche zu 70% mit Wasser bedeckt ist und der Wasserdampf der größte Klimafaktor für eine Erwärmung ist, dann erkennen wir, für wie dumm man die Menschen hält, wenn man von rülpsenden Kühen spricht oder anderem Unsinn.
Ich habe gerade das Bild im Kopf, wo Anja Reschke vom
Ja.
NDR, die ehemalige, oder vielleicht ist es noch Panorama-Moderatorin, einer Kuh eine Maske aufsetzt. Das war dann, glaube ich, eine Holzkuh, aber allen Ernstes gesagt hat, dass das eine Maßnahme wäre, um den Klimawandel einzudämmen.
Interessant, genau dieses Bild geht bei mir auch immer durch den Kopf, Anja Reschke. Selten hat sich ein Moderator dermaßen blamiert wie Anja Reschke mit dieser blöden Sendung.
Also,
Unfassbar.
ja, es ist wirklich mit Worten nicht mehr zu beschreiben. Lass uns mal zusammenfassen. Vulkanausbrüche sind also immer wieder für erhebliche klimatische Veränderungen verantwortlich. Dagegen können weder die EU noch die UNO noch die WHO mit globalen Methoden irgendetwas tun, auch wenn sie jetzt gerade dabei sind, sich diktatorische Vollmachten unter den Nagel reißen zu wollen und genau das tun, was das Finanzkapital natürlich, wie du es immer so schön sagst, die multinationalen Konzerne wollen.
Richtig, das ist entscheidend. Der Einfluss eben halt dieses Finanzkapitals, und das sind diktatorische Vollmachten, die auf die Politik wirken. Ich habe mir das fest vorgenommen, dass ich mir immer wieder dieses Bild der Finanzdiktatur darstelle. Und das ist nichts Antisemitisches, sondern das sind Kapitalsammelbecken von Einzelpersonen, die über unglaubliche Machtvermögen verfügen, mit denen sie per Fingerschnipp entscheiden können, während jeder Staat dafür tausende Gremien einschalten muss. Und dann gibt es wieder dafür und dagegen. Das heißt, sie sind komplett unterlegen. So was lässt sich dann steuern? Also kommen wir zurück. Ja, es sind bisher zu dem Vulkanvorfall mehrere Studien erschienen, die jetzt dazu tendieren, dass die durchschnittliche Temperatur um 1,5 Grad allein durch den Vulkanausbruch steigen wird. Allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum von 5 bis maximal 10 Jahren. Dann ist das Zeug nämlich wieder runtergeregnet und dann ist wieder Ruhe im Dom und die Erde erholt sich. Und das wirklich von alleine, da könnte man jetzt viel noch mal drüber erzählen. Die Aerosole des eigentlichen Vulkanausbruchs fördern natürlich auch die Wolkenbildung, wo derzeit in den Mainstream-Medien und TV-Meteorologen automatisch das Wort Klimawandel mit dem ungesagt bleibenden Beisatz durch CO2 natürlich fällt. Und das ist offensichtlicher Unsinn. Was noch dazu kommt, ist, dass Salzwasser in sehr hohen Luftschichten, das ist ja Salzwasser auf dem Meer, die Abstrahlung reduziert und damit einen Treibhauseffekt verursacht. Also wieder ein Faktor, der steigende Temperaturen verursacht. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Wasserdampf macht ohnehin, das sagt sogar die NASA, 95% der weltweiten Treibhausgase aus. 95% gegenüber CO2 mit nur 3,6% und das von der gesamten menschlichen Industrie verursachte CO2 mit lächerlichen 0,9%.
Wow.
Ein Vulkan kann binnen Sekunden die weltweite Wassermenge in der Stratosphäre um 13% erhöhen, wie wir gesehen haben. Und dies wirft ein Schlaglicht auf den absoluten wissenschaftlichen Schwachsinn, es ist im Sinne schwach, dieser versuchten CO2-Reduktion. Es ist wirklich nicht auszuhalten. Es ist aus meiner Sicht ein Vorwand des wirtschaftlichen Umbaus und der Verlagerung des Vermögens der Massen zu den oberen 3000 Superreichen. Mit Umwelt hat das alles aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun.
Andreas, mir drängt sich da jetzt eine Frage auf. Ich meine, das sind ja hier wissenschaftliche Ergebnisse, die du hier gerade präsentiert hast,
Klar.
mit 95% der Treibhausgase durch Wasserdampf, während der von Menschen verursachte CO2 Ausstoß mit lächerlichen 0,9% beziffert werden. Es könnte ja sein, dass ich spekuliere jetzt nur, ne, der Verschwörung wieder. Es könnte ja sein, dass die Leute, die diese Weltpolitik zugunsten des Kapitals machen, das alles wissen
Ja,
und
klar.
deswegen eigentlich auch prognostizieren können, ja, es wird jetzt hier immer schlimmer und CO2 wird steigen, weil sie zum Beispiel von solchen Vulkanen, das ist ja nicht der Einzige, der ausbricht. Es gibt immer wieder Ausbrüche in Island und in Italien, dass man das ins Kalkül mitgezogen hat und vielleicht sogar genau auf diesen Daten aufbaut.
Ja, das wäre gut. Also, wenn wir reden, dass wir diese CO2-Geschichte der gesamten Menschheit mit 0,9% ermittelt haben. Da ist übrigens China mit den Kohlekraftwerken alles mit drin. Dann muss man sich einfach mal die Frage stellen, dagegen ein Vulkan, der ja durch die Schöpfung uns hier mit zur Verfügung gestellt wurde, ob wir wollen oder nicht, das gehört nun einmal mit zu der Natur. Und diese Vulkane sind aktiv und das auch nicht jetzt erst seit es die IPCC gibt, sondern die gab es vorher auch schon. Seit Millionen von Jahren gibt es das. Und seit Millionen von Jahren werden regelmäßig diese Wasserdämpfe aufgestiegen und dieser sogenannte Treibhauseffekt wird dadurch seine Wirkung erzeugen. Immer wieder hat sich die Erde erholt, weil sie sich selbst erholen kann. Und das hängt damit zusammen, dass Eis eben nicht nur schmilzt bei Wärme, sondern auch bei Druck. Auch bei Minustemperaturen kann Eis geschmolzen werden. Große, schwere Eispanzer, die wir haben, beispielsweise wie Gletscher, zerdrücken sich zum Beispiel selbst. Und das ist das Hauptproblem. Wir haben die Grundlagen der Physik. Was ist überhaupt Eis? Die Arten des Eises. Gefrorener Schnee ist etwas anderes als gefrorener See, der ja klar ist, der ja nicht so viel Sauerstoff eingeschlossen hat oder Luft eingeschlossen hat. Diese ganzen Faktoren, die werden ja überhaupt nicht mehr diskutiert. Und das sind ja 10 Sondersendungen, die man damit machen kann. Das kann ich nicht. Ich bin kein Atmosphärenphysiker. Und aus diesem Grunde bräuchte man da eben halt einen absoluten Spezialisten für diese Dinge. Die sind aber auch alle da. Das Problem ist, es will einfach keiner wissen.
Da wieder mal ein Aufruf an die Mainstream-Medien, die gerade ordentlich den Menschen einheizen. Wir sehen, wir haben in den letzten Tagen darüber berichtet, dass an griechischen Stränden keine Liegen mehr aus Klimaschutzgründen aufgestellt werden sollen, dass Strände aus Klimaschutzgründen in Italien, in Frankreich jetzt gesperrt werden, dass das Autofahren eingeschränkt wird immer mehr und mehr, dass man nicht mehr so viel fliegen soll, dass man kein Fleisch mehr essen wolle und vieles andere nicht. Alles auf dieser Grundlage. Und jetzt möchte ich es nochmal wiederholen. Eine Erhöhung von 1,5 Grad, wie eben als Horrorszenario von der IPCC vorhergesagt wird für 2050, das ist eben jetzt genau das, was im Raum steht. Mit diesen Horrorzahlen arbeitet man. Aber Wasserdampf, wie wir gerade gelernt haben, kann so etwas offenbar in einigen Monaten zustande bringen. Aber alles weit jenseits auch nur der geringsten Einflussmöglichkeit von Menschen. Kurz, der Mensch in seiner unfassbaren Hybris hat in Wahrheit überhaupt keine Möglichkeiten, das Klima zu beeinflussen, zumindest nicht essentiell.
Ja, leider ist es so. Wir haben eine Situation, dass wir damit natürlich in einer klaren Verschwörungstheorie abgeurteilt werden. Ehrlich gesagt ist der Punkt auch erreicht, wo es mir egal ist. Wenn die Situation dermaßen offensichtlich sich auf einen Zenit zuspitzt, wo das Geld im Prinzip die Wissenschaft komplett unterjocht hat, muss endlich Klartext gesprochen werden. Und mir ist das egal, ob ich da als Verschwörungstheoretiker in die Geschichte eingehe mittlerweile.
Du warst auch schon Crash-Prophet und vieles andere.
Ja.
Aber ich denke mal, man tut ja der Menschheit keinen guten Dienst, wenn man ganz elegant um diese Themen herumschifft, sondern man muss so etwas wissen. Und tja, du hast gerade die Quellen ja genannt. Heise beispielsweise, das Portal Heise oder auch tkp.at, geht auf diese Seiten, holt euch diese Informationen runter, speichert sie, druckt sie aus von mir aus, das ist noch besser, dann habt ihr es für immer. Und mit wem immer ihr darüber diskutiert, legt die Zahlen vor, denn nur in der Aufklärung gibt es die Möglichkeit, dass umgedacht wird. Wenn ich mir anschaue, das nächste Thema, das hat die Bild gestern veröffentlicht, brisante Fakten ein Jahr nach dem AKW aus. Deutschland erleidet einen Wohlstandsverlust in Milliardenhöhe und eben auch alles wegen dieses annoncierten Klimawandels. Und Robert Habeck, der wird ja nicht müde, herumzutrompeten, dass also Gas und Strom alles viel billiger geworden ist. Er ist dabei, sich zu loben, auch dass die Entscheidung getroffen wurde, dass die letzten Meiler abgeschaltet wurden. Und er hat ja neulich vor der Presse gesagt, dass alle an die Wand gemalten Schreckensszenarien überhaupt nicht eingetreten sein. Wörtlich hat er gesagt, wir sehen heute, dass die Stromversorgung weiter sicher ist, die Strompreise auch nach dem Atomausstieg gefallen sind und die CO2-Emissionen ebenfalls runtergehen. Also ich meine, ich erinnere nur mal an die Meldung Oranienburg, über die wir neulich gesprochen haben, eine Stadt, die nicht mehr weiß, wie sie sich mit Strom weiter voranbringen soll. Und wenn man versucht, das Ganze genauer zu beziffern, dann, die Bild hat das hier in diesem Artikel gemacht, da heißt es, dass in Zeiten hoher Stromnachfrage, aber fehlenden Angebotes aufgrund von Dunkelflauten eben mit den alternativen Energien es überhaupt nicht gut vorangeht. Und dass also in Zeiten mit viel Sonne gibt es kaum einen Dämpfungseffekt. Und ein Ökonom namens Frondel, der stellt hier klar, die Abschaltung der Kernkraftwerke in den vergangenen Jahren bedeuten einen klaren Wohlstandsverlust für Deutschland in Milliardenhöhe. Naja, von der Abwanderung der Industrie ganz zu schweigen.
Ja, also das ist alles eindeutig und selbsterklärend und wir sind in historischen Zeiten und wir haben ja eine historisch unfähige Führungsmannschaft in Berlin. Ich glaube, so etwas ist in der Geschichte Deutschlands noch nie da gewesen. Und es ist erschreckend, dass es einfach so weitergeht. Und die Geschichtsbücher werden darüber berichten, wahrscheinlich nicht über uns, aber sie werden darüber berichten, wie die Menschen gnadenlos im Prinzip dort mitgelaufen sind. Und auch die Medien, das ist das Schlimme, diese Komplizenschaft zwischen der Politik, die als mittlerweile verlängerter Arm als Steigbügelhalter der großen Finanzen im Prinzip tätig ist und das Ganze in Verbindung mit den Medien, die mittlerweile auch von den Finanzen abhängig sind, ob da ein Spiegel da Millionen von Bill Gates bekommt und so weiter und so fort. Das ist wirklich historisch und das erinnert tatsächlich an eine organisierte Kriminalität. Es tut mir leid, ich kann das nicht anders formulieren.
Organisierte Kriminalität ist ein gutes Stichwort. Wir kommen zur nächsten Nachricht. Politico, das ist ja eine ehemalige US-amerikanische Zeitung beziehungsweise ein Portal gewesen, das aber vor wenigen Jahren von Springer, vom Springer Verlag übernommen wurde. Und die haben englischsprachig die Meldung rausgebracht, die ziemlich hochbrisant ist. Überschrift: Gehen Sie nicht davon aus, dass Frau von der Leyen zurückkommt. Hier ist die Rede natürlich von der Europawahl im Juni und es warnen eine ganze Menge Leute, europäische Diplomaten und Beamte in Brüssel davor, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die sich da ja schon für weitere 5 Jahre im Amt sieht, keine sichere Kandidatin an der Spitze der EU sein soll. Also da sind verschiedene EU-Beamte und Diplomaten interviewt worden, die allesamt keinen Namen genannt haben wollen. Und das war uns ja auch aufgefallen, Andreas, bei unserem Kongress, dass fast alle Experten, die ja wirklich mutig sind und gerade wenn es um Corona-Maßnahmen, Impfung und so weiter gegangen ist, kein Blatt vor den Mund genommen haben, aber immer dann, wenn es um diese Pfizer-Gate-Themen mit Frau von der Leyen gegangen ist, dass alle ganz still wurden und ganz vorsichtig. Also das scheint ja ein ziemlich gefährliches Thema zu sein.
Naja, wir haben eine Situation, die ganz eindeutig ist. Es wird jetzt juristisch geprüft, ob es sich bei Frau von der Leyen um eine Straftäterin handelt. Das ist ja die Frage, die geprüft werden muss. Es geht um den Vorwurf einer Straftat, nicht irgendwie einer mangelnden Arbeit oder da vielleicht ein bisschen da nicht so genau hingeguckt oder schlampig gearbeitet oder in irgendeiner Form fahrlässig, sondern es geht hier um den Vorsatz, einen Vorsatz einer Straftat, um damit für sich selbst irgendwelche Vorteile wahrscheinlich in finanzieller Form zu genießen. Und das ist natürlich nicht in irgendeiner Form zu tolerieren. Und deshalb hat die da normalerweise große Probleme zu erwarten. Und für mich ist wichtig, dass dieser Prozess natürlich auch ein Eintritt sein könnte, die gesamten Straftaten, das wird ja immer höher geschwemmt und das wird auch nicht aufhören. Ich werde auch nicht aufhören damit, immer wieder darauf hinzuweisen, dass auch bei dieser RKI-Files die gesamten Verantwortlichen der Corona-Geschichte, das ist nicht nur in der EU gewesen mit der Bestellung, wo da irgendwelche Provisionen hintenrum verschachert wurden durch Korruption, sondern da geht es tatsächlich um eine vorsätzliche Schädigung der normalen Menschen, die dort in einem Land, nämlich in Europa, in Deutschland, sonst wo leben oder auf der ganzen Welt mittlerweile. Das ist ja die eigentliche Dimension.
Also, ich will mal hier in den Artikel kurz hineinschauen mit euch gemeinsam. Da gibt es also mehrere Gründe, die genannt werden, die ihre Wiederwahl torpedieren könnten. So wird ein EU-Beamter zitiert, der sagt wörtlich, ein großer Teil ist die Arroganz der Macht. Sie, also Ursula von der Leyen, habe fälschlicherweise geglaubt, dass sie mit allem durchkommen würde. Deshalb werden jetzt auch die kleineren Fehler gegen sie verwendet. Glaubst du das, dass sie unterschätzt hat, was eigentlich passieren kann?
Na, was heißt unterschätzt? Sie leben in einer Parallelwelt, in einer Blase und haben aus meiner Sicht großteils, das kann ich natürlich nicht für alle sagen, den Bezug zur Realität, zur Wahrheit, zu den Menschen komplett verloren. Sie bewegen sich in einer Blase und diese Blase hat eine latente Verachtung gegenüber den Völkern, die eigentlich nur stören bei ihren Orgien, die sie da feiern, finanziell oder welcher Art auch immer. Das ist der Punkt und das kommt immer weiter hoch. Und wenn kleinere Fehler mittlerweile auch schon aufpoppen, um mal unseren Namen damit reinzubringen. Aber die Sache ist die, dann ist das schon mal auch eine gute Grundlage für die weiteren Dinge. Mir fehlt jetzt natürlich noch wirklich die Beschleunigung, dieses gesamte Corona-Narrativ jetzt an die Wand zu nageln, weil es eben nicht um eine inkompetente Politik geht, sondern um eine offenbar, das steht im Raum, geplante vorsätzliche Schädigung. Und das ist etwas anderes als Unfähigkeit. Das wäre dann nämlich auch eine Straftat.
Naja, es gibt ja nicht nur dieses Pfizer-Gate, wo Ursula von der Leyen per SMS Absprachen über Milliardendeals mit Pfizer, mit dem CEO getroffen hat, sondern wir erinnern uns, also sie hat Bill Gates nach Brüssel eingeladen und als ihren Führer bezeichnet.
Ja.
Und die EU hat mit Milliarden, genauso natürlich wie Deutschland, die Gavi, die internationale Impfallianz, unterstützt, die ja auch von Herrn Gates initiiert wurde. Du hattest neulich mal gesprochen darüber, dass die sogenannten oder selbsternannten Philanthropen, die wenigen, da nicht ganz an der Spitze, aber fast an der Spitze, die hast du als Diktatoren bezeichnet. Und es hatte ja nun wirklich den Eindruck, dass sich die EU, dass Brüssel, dass Frau von der Leyen sich dieser Diktatur bereitwillig und fast freudig unterworfen hatte.
Ja, natürlich, das ist ganz eindeutig gemacht worden und wir merken das natürlich auch. Und ich sehe hier die Problematik, dass hier erkannt wird immer mehr, und das ist gut, dass diese Diktatoren, die wir haben, nämlich das sind diejenigen, die über die großen Machtstrukturen verfügen, dass diese Diktatoren tatsächlich immer mehr auch erkannt werden von den Menschen. Und ich sehe das hier eindeutig. Die Unterwerfung von Frau, ob gewollt oder ungewollt, von der Frau von der Leyen, Gates als ihren Führer zu bezeichnen. Also das ist schon eine ziemlich klare Geschichte, auch wenn es ungewollt war. Aber zufällig ist das hier eben halt so dieser freudsche Versprecher.
Ja, wehe, der Höcke hätte das gemacht.
Oh, das wäre
Eieiei.
undenkbar.
Undenkbar. Ich will noch auf ein paar Aussagen dieser namentlich nicht genannten EU-Beamten und Diplomaten eingehen. Hier heißt es zum Beispiel, Frankreich, dessen Beziehungen zu Deutschland auf wackeligen Beinen stehen, ist immer noch sehr unentschlossen, was eine Unterstützung Frau von der Leyens angeht. Sogar die Unterstützung ihrer eigenen Mitte-Rechts-Partei, das ist ja die Europäische Volkspartei, scheint laut zu sein. Und nach einer Reihe von Fehltritten, das sagen diese Beamten, in den letzten Wochen eine ganze Menge von Fehltritten, scheint die Aussicht auf einen Umsturz nur noch zu wachsen. Das wird bezeichnet als eine ziemliche Kehrtwende seit Anfang des Jahres, als von der Leyen noch felsenfest erschien. Und hier wird zitiert, der hat sich namentlich zitieren lassen, ein Professor für Recht an der HEC Business School in Paris, der heißt Alberto Alemano. Und der sagt, von der Leyens periodische Fehltritte von Pfizer-Gate bis zu ihrer Reise nach Israel bekommen eine neue Bedeutung, je näher wir der Wahl kommen. Und wir wundern uns schon gar nicht mehr, Andreas, Innenministerin Faeser zieht ja da auch wieder die Bandagen fester, was Meinungsäußerungen angeht, gerade jetzt vor der EU-Wahl im Juni. Oder Europawahl, so ist es richtig ausgedrückt, im Juni. Denn es scheint ja in Deutschlands Interesse zu sein, dass die deutsche Ursula von der Leyen auf diesem Platz noch weiterhin sitzt.
Naja, wir müssen eines sehen. Die Reaktion ihrer Kollegen und Beamten und so weiter zeigt, dass man erkennt, dass das Schiff sinkt. Und jeder versucht, sich noch zu retten. Und um dann beispielsweise ans Rettungsboot zu kommen, wird der eine oder andere schon mal von Bord geschubst. Und dazu habe ich das Gefühl gehört, auch von der Leyen im Moment. Man hat ja immer schön mitgespielt. Aber in Krisenzeiten fangen die Krähen an, sich gegenseitig die Augen auszuhacken. Und ich glaube, da sind wir gerade Zeuge.
Und das wird hier auch nochmal bestätigt. Also es gibt noch ein paar Punkte. Ich lese mal ganz kurz vor. Zwei andere Beamte haben auf dem Parteikongress in Bukarest im März hingewiesen als einen entscheidenden Wendepunkt in der Wahrnehmung von Frau von der Leyen. Anfang März trafen sich dort die europäischen Konservativen, um eben Frau von der Leyen offiziell als Gesicht ihrer EU-Wahlkampagne zu bestätigen. Aber einige, wie zum Beispiel das französische konservative Schwergewicht Michel Barnier, die haben sich geweigert, sie zu unterstützen. Und sie hat sich auch mit einer internen Rebellion konfrontiert gesehen von vieren ihrer Top-Kommissare, nachdem sie dem Europarechtler Markus Pieper, der ihrer deutschen konservativen Partei angehört, einen lukrativen Gesandtenposten verliehen hatte. Und kurz zuvor hatte Politico enthüllt, dass die Europäische Staatsanwaltschaft eine Untersuchung über ihre eben höchst umstrittene und sehr undurchsichtige Verwendung von Textnachrichten eingeleitet hatte, um während der Covid-19-Pandemie wichtige Verträge über Impfstoffkäufe auszuhandeln. Man kann es hier wirklich als einen absoluten Fortschritt bezeichnen, dass Politico jetzt so offen diese Punkte erwähnt, Andreas.
Naja, also mir suggeriert das so ein bisschen, dass hier eine Terminologie angewandt wird, die dafür spricht, dass eine mafiöse Struktur gerade dabei ist, auseinanderzufliegen. Und dann sind so die Momente, wo die Ersten sagen dann, die mitgemacht haben die ganze Zeit, ich steige aus. Das Erste, was man dann macht, ist, sich von den führenden Posten erst einmal zu distanzieren. Wir haben ja hier eine Situation, dass hier keine kriminelle Organisation strafrechtlicher Natur hier erst einmal zu sehen ist, weil das Strafrecht und auch die Juristerei ist ja von denselben Finanzstrukturen und von deren Politikern, die da dranhängen, eben halt ja, mittlerweile schon annektiert worden. Da sind die Einflüsse schon so stark. Das heißt, wir haben ja hier wirklich diesen berühmten Sumpf, von dem wir sprechen. Das ist ja nicht einfach nur so ein abwertendes Wort, sondern ist eigentlich eine treffende Vokabel. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Man hat ja den Gipfel der Kriminalität eigentlich dann erreicht, organisiert, wenn die Straftat nicht mehr als Straftat gewertet wird von den Gerichten selbst. Und das ist genau dieser Knackpunkt, der jetzt irgendwo in einen Kipppunkt übergeht, um dann irgendwann zu sagen, so, wir müssen jetzt Klartext machen, sonst gehen wir hier unter in einem Morast von totaler Korruption und irgendwann trifft es die Täter selbst mit auch.
Also du meinst, dass man eventuell sogar jetzt diese Punkte hier alle aufzählt, um wasserdicht zu machen, dass sie keine weitere 5-jährige Amtszeit mehr einnehmen kann, weil man davon ausgeht, dass sie vielleicht durch diese Pfizer Gate oder was auch immer auffliegen und ganz unangenehm in den Schein der Öffentlichkeit gestellt werden könnte.
Ja, ich glaube, man versucht hier ein Bauernopfer zu finden, aber das wird nicht mehr funktionieren. Frau Leyen wäre zwar ein gutes Bauernopfer, aber das reicht nicht, weil diese Strukturen eben halt viel tiefer infiltriert sind in alle Ebenen auch der führenden Position. Und das wird immer deutlicher. Und ich habe das Gefühl, die haben jetzt die Kontrolle verloren. Das ist auch der Grund, warum sie sich so überschlagen mit ihrer Klimageschichte und Kriegsgeschichten und alles, was da momentan so läuft. Also so sehe ich das im Moment.
Noch ein paar Punkte, damit wir wissen, wie sich das Netz offenbar über Frau und um Frau von der Leyen zusammenzieht. Sie hat halt ihre Kommissare oder auch die nationalen Regierungen, wie es hier heißt, bei der Bewältigung aller möglichen Krisen, vor allem was Covid-19, die Pandemie und diese Milliardendeals angeht, beiseite geschoben. Das hat zu Missstimmungen geführt, die sie jetzt teuer zu stehen kommen könnte. Und die Wahl ihres Wahlkampfleiters, ihrer vertrauten rechten Hand, Björn Seibert, der bis zum 5. April Stabschef der Europäischen Kommission war, führte zu erneuter Kritik in Brüssel. Ein hochrangiger Parlamentsbeamter sagt, das zeigt, dass sie sich nur auf einen sehr kleinen Kreis von Vertrauten verlassen kann. Das natürlich, sei kein Vertrauensbeweis für ihre Partei. Und Deutschland steht mal wieder mit runtergelassenen Hosen da. Die haben überhaupt keine andere Wahl, als die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin für eine zweite Amtszeit zu unterstützen, obwohl ihre Partei nicht einmal Teil der Regierungskoalition ist. Und die Franzosen wollen nicht, dass Ursula von der Leyen beim Europäischen Rat, wörtlich drückt das ein anderer EU-Diplomat aus, sie wollen nicht, dass Ursula im Juni über einen roten Teppich läuft und mit Blumen überschüttet wird. Die Vorstellung einer deutschen Kommissionspräsidentin, die während einer zweiten Amtszeit tun und lassen kann, was sie will, ist für sie ein Albtraum.
Na, ich sehe es mal ganz einfach so, egal ob sie jetzt bleibt oder sie muss gehen, die rechtlichen Konsequenzen werden weiterlaufen. Und das gilt eben halt für alle potenziellen Straftäter. Es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber auch ein zum Beispiel Jens Spahn, der heute nicht mehr in Amt und Würden als Gesundheitsminister ist. Auch bei dem steht ja eine strafrechtliche Überprüfung natürlich noch an, wenn es denn eben halt einen Rechtsstaat in Deutschland gäbe, wie man den erwarten muss bei einer Demokratie.
Da würden mir noch ganz viele Namen
Ja,
einfallen,
ja.
die dann alle genannt werden müssen.
Frau
Und
Büchs.
auch da sind wir ja wieder bei deiner Lieblings-, also Spahn und Büchs, das ist so
Ja.
dein Lieblingsduo, ne?
Weiter geht's nicht runter bei mir, nee.
Lieber Andreas und ihr Lieben alle da draußen, das war's für heute. Ich danke dir sehr, Andreas, auch wenn du weit, weit weg bist. Bist du uns allen doch sehr nah oder ich vielleicht euch dann auch. Dankeschön und bis zum Abendgebet.
Alles Liebe auch von mir. Ciao, ciao.
Ciao.